Hey, wie schön, dass du hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, was passiert, wenn Schicksal Bedeutung bekommt. Und ich habe mir drei Frauen eingeladen mit ganz eigenen Schicksalen, die dieses aber in die Hand genommen haben und für sich ein Leben draus geformt haben, ein positives. Und ich freue mich, dass Sie hier sind, Marie, Deria und Mimi. Herzlich willkommen.
Hallo und herzlichen Dank für die schöne Einladung.
Hallo.
Hi.
Okay, lass uns direkt reinspringen, weil wir heute hier ja vier Frauen sind im Raum, würde ich sagen, wir tauchen nach und nach in die Geschichte jeder dieser Frauen hier ein. Und lass uns auch mal mit Marie anfangen. Hallo Marie, du warst internationales Model. Du warst auf allen großen Laufstegen, Katalogen, alles, was man sich vorstellen kann. Wie war das? Wie bist du da reingekommen? How did it happen?
Ich wurde tatsächlich ganz klassisch auf der Straße angesprochen, als ich 14 war, und habe dann neben der Schule angefangen zu modeln. Und das ist ja nun auch schon über 30 Jahre her. Da war das auch alles noch ganz, ganz anders als heute. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Ich bin viel gereist, dann habe ich Musikprojekte gemacht, dann habe ich noch moderiert und alles Mögliche. Und irgendwann mit Ende 30 hatte ich dann das Gefühl, das kann ja jetzt auch nicht alles gewesen sein. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen drüber an, weil das ja eigentlich ein tolles Leben war, was ich mir da aufgebaut habe, wofür ich auch wahnsinnig dankbar war und bin. Aber wenn du das irgendwie über 20 Jahre machst, dann ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man irgendwann das Bedürfnis hat, auch mal was anderes zu machen. Und ich wusste dann aber irgendwie nicht so recht, was und wie und wo und wann. Und ja, dann hat es mich angefangen zu stressen. Ich hatte es angefangen zu stressen.
Das heißt, der Job, der für viele ein Traumjob ist, für dich ja auch mal war, hat dich irgendwann nicht mehr erfüllt. Und du hast aber weitergemacht. Und dann kam dieser innere Widerstand, dieser Stress. Wie hat sich dieser Stress angefühlt? Wie können wir uns das vorstellen als Menschen, die vielleicht gar nicht so in dem Job drin sind? Also du gehst dann auf eine große Bühne und hast eigentlich keine Lust, oder ist da was anderes? Ist da, weiß ich nicht, Unsicherheit? Wie sah dieser Stress aus? Was ist da in deinem Kopf und in deinem Körper vorgegangen?
Also es war dann auch so, dass ich so gut wie nie mehr zu Hause war. Also ich habe zum Beispiel meinen Koffer einfach offen gelassen, habe die grundsätzlichen Dinge einfach drin gelassen, weil ich ja sowieso irgendwie spätestens 3 Tage später wieder los musste. Wenn ich zu Hause war, war das jetzt auch nicht, dass ich gechillt war, sondern da mussten 1000 Sachen erledigt werden. Und ich fühlte mich eigentlich letztendlich am Ende wie auf der Flucht, weil ich immer nur on the run war und auch gar nicht die Möglichkeit hatte, mal wirklich in mich reinzuhören und zu gucken, was will ich jetzt eigentlich? Ja, es haben sich Dinge geändert, ja, das spüre ich. Aber was willst du denn? Und aber auch den Mut dafür zu haben, diese Veränderung zu gehen. Ja, weil wenn du plötzlich spürst, ach, irgendwie, glaube ich, hätte ich Lust, eine Ausbildung zum Coach zu machen, oder ich hätte Lust, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen oder so, und das als Model. Das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Dann hatte ich gar keine Zeit dafür. Und irgendwie sämtliche Anläufe, die ich gemacht habe, sind irgendwie im Nirvana verschwunden. Und irgendwann war ich so gestresst. Ich habe auch Panikattacken bekommen. Ich habe meinen Job gemacht. Doch, das auf jeden Fall. Das habe ich schon. Aber es war auch keine richtige Freude mehr dabei, ja. Und dann geht auch die Wertschätzung verloren. Und das finde ich dann halt auch, ja, es war sehr schade. Und letztendlich hab ich ja dann auch Haarausfall bekommen.
Genau, da wollte ich nochmal gleich drauf eingehen.
Ja.
Also du hast gerade von Tiefpunkten gesprochen, also wie Panikattacken. Sowas kommt ja nicht von jetzt auf gleich, das schleicht sich an. Also ne, wenn man dich googelt zum Beispiel, dann sieht man dich auf allen großen Covern. Man sieht, dass du hast gerade von Musik gesprochen. Ich glaube, ich habe gesehen, du hast auch mit Dieter Bohlen was gemacht. Also
ich war jung und ich brauchte das Geld.
Ja, aber du hast wirklich... also man findet dich in allen Katalogen, auf allen Laufstegen, in allen möglichen Musikprojekten und dann auf einmal ist das gibt mir vielleicht nichts mehr. Du hast vielleicht auch gemerkt, was verpasse ich auch dadurch. Wir haben ja auch mal privat gesprochen, da meintest du auch zu mir, hey, ja, ich habe aber auch viele Dinge einfach verpasst dadurch, vielleicht im Privatleben. Und sowas schleicht sich dann an. Erst ist da eine Unzufriedenheit und dann wird aus der Unzufriedenheit eine Panikattacke und dann bist du wahrscheinlich nicht einfach aufgewacht, aber dann kam der Moment, wo du gemerkt hast, mir fallen die Haare aus. Und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett.
Sondern komplett, genau. Also kurz zur Info, meine Haare sind wieder zurück. Die sind so dick und voll wie nie zuvor. Aber im Moment habe ich echt Kraut und Rüben auf dem Kopf. Und du kennst das, Sarah. Das ist gerade so eine Übergangslänge. Und das ist immer ganz praktisch, dann einfach den Turban aufzusetzen und fertig ist die Laube sozusagen. Also es haben sich ja auch andere Sachen angekündigt. Weißt du mal, es gibt ja immer so viele kleine Zeichen, die der Körper und die Seele dir geben. Und letztendlich habe ich es halt immer wieder weggeschoben, ne? Und dann fing es eben an mit dem Haarausfall. Das war Ende 2018. Mit erst einer kleinen Stelle auf dem Kopf. Dann habe ich noch eine bekommen und noch eine. Dann dachte ich, okay, jetzt musst du das mal prüfen lassen. War tatsächlich dann auch bei einem Immunologen. Und der sagte dann zu mir, dass eben massiver Haarausfall auch ein Indiz für eine schwere Krankheit sein kann. Und sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter sind beide an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Das heißt, ich saß da dann erstmal und mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht. Wir haben dann alle möglichen Untersuchungen gemacht. Wirklich alles, 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 was man machen kann. Ich war sogar in der Kernspintomographie. Ich habe sämtliche Allergietests gemacht, Bluttests, alles wirklich. Dann war ich noch beim Internisten, noch bei zwei Heilpraktikern. Ich hatte am Ende 5 verschiedene Bluttests und keiner konnte was finden. Alle haben gesagt, du bist kerngesund. Was natürlich erstmal ein Segen war und wofür ich wahnsinnig dankbar war. Aber wenn dir dann irgendwie frisch und fröhlich die Haare ausfallen und ich dann knapp ein Jahr später tatsächlich eine Perücke tragen musste, weil ich wirklich auf dem Kopf kaum noch Haare hatte und an den Seiten kaum noch Haare hatte, das ist schon hart. Also diese Ohnmacht und auch Verzweiflung. Also wenn ich daran so zurückdenke, werde ich auch echt emotional. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, es waren nur meine Haare. Ich musste nicht auch noch um mein Leben kämpfen. Aber das macht schon was mit dir, ne? Ich meine, ich hatte auch diesen riesen Afro dann zu der Zeit, wo fremde Leute mich auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben, was für schöne Haare ich habe. Und plötzlich habe ich jeden Tag die Büschelbeise in der Hand. Das ist auch mit dem Modeln, weißt du? Ich meine, du möchtest das auch nicht mit jedem teilen. Und du weißt selber, wie schnell Dinge sich im Medienbusiness rumsprechen. Oh, das war natürlich dann auch irgendwie ein Spießrutenlauf, dass ich dann immer geguckt habe, dass ich mit der Make-up-Artistin zusammenarbeite. Es gab 2, die das wussten, dass ich dafür gesorgt habe, dass die entweder gebucht wurden bei den Jobs, wo ich war, oder aber ich bin das eine Mal morgens um 6 ist die zu mir gekommen und hat mir die Haare gemacht, ne, damit ich wiederum zum Job gehen konnte und sagen konnte, ach, guck mal, ich habe meine Haare schon gemacht, damit die halt nicht diese riesengroßen, kahlen Stellen auf dem Kopf sehen.
Haare zu verlieren, du hast gerade gesagt, ja, ich hatte nicht mit einer Krankheit zu kämpfen, aber es ist ja der totale Kontrollverlust, oder? So dieses, ich weiß nicht, was da gerade passiert. Es ist total sichtbar und ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Und ich kann mir vorstellen, erst sind es vielleicht ein paar Büschel und dann kaschiert man irgendwie noch. Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Kam dieser Punkt, wo du auch gesagt hast, okay, jetzt fuck it, jetzt schneide ich mir einfach eine Glatze, weil jetzt ist der Punkt vorbei, wo ich kaschiere. Kam der und wie hat der sich angefühlt? Und war der eine bewusste Entscheidung? War das so ein Moment des Loslassens?
Ja, also es war wirklich, das war eine ganz klare Entscheidung und ich habe mich tatsächlich richtig drauf gefreut, weil es war so, dass ich 2020, ich hoffe, ich rede nicht zu viel, sonst musst du mir das sagen. Gut. Ich versuche auch ganz schnell immer zu reden, aber doch so viel Info wie möglich zu geben. 2020, ich habe erst, genau, Anfang 2020 habe ich an einem Mentoring-Programm teilgenommen, also und habe dann auch intensiv Coachings genommen. Und im Sommer war es dann so, dass ich ja schon 1,5 Jahre Haarausfall hatte und schon 1000 Sachen ausprobiert habe. Und dann war der Punkt so, egal ob die Haare jetzt nachwachsen oder nicht, ich rasiere meine Haare ab. Und ist mir dann auch egal, ob die Leute das sehen oder nicht. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, diesen Perücken-Online-Shop zu gründen. Und dann 2021 habe ich mit dem Launch des Perücken-Online-Shops auch meine Haare abrasiert bei einer Bald-Head-Party mit meinen Freundinnen. Die habe ich eingeladen. Und dann haben wir ganz privat im Beisein von RTL exklusiv habe ich mir dann die Haare abrasiert. Und das war also es war befreiend. Und es war auch irgendwie schön, mit diesem Tabuthema zu brechen, Frauen und Haarausfall. Dass Männer mit Halbglatze rumlaufen, ist völlig normal, bei Frauen halt nicht. Ich wollte das jetzt auch nicht modern machen, aber ich wollte einfach auch mal darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Und es haben sich so viele Menschen gemeldet. Das war wirklich verrückt. Also auch Männer. Und wirklich herzzerreißende Geschichten auch. Ne? Das geht einfach wirklich an die Seele, dieser Haarausfall.
Und dann, du hast es eben schon erwähnt, du hast dich dann auf den inneren Weg begeben und bist zu dem Punkt gekommen, hey, irgendwas, wahrscheinlich das, was auch meine Panikattacken ausgelöst hat, hat vielleicht auch meinen Haarausfall ausgelöst. Und wie kann ich lieb zu mir sein? Du hast dich auf deine Selbstliebe-Reise begeben. Wie kann ich Selbstfürsorge betreiben? Was muss ich mir da im Inneren angucken? Für was können die ausgefallenen Haare ein Symptom sein? Was ist die Ursache? Und hast dich da begleiten lassen und hast dann ja auch die Ausbildung bei mir gemacht zum Mindful Masters Coach. Und die Haare sind zurückgekommen. Das war eine Reise bei dir. Und jetzt begleitest du andere Menschen. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist für dich dieses Zusammenspiel von Seele, Körper, Psyche und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du Menschen begleitest? Weil du begleitest Menschen ja auch genau in diesem Schmerzthema, das du erfahren hast. Nimm uns da mal mit, also wie ist für dich, wie ist das miteinander verwebt, wie hast du das für dich selber wahrgenommen und herausgefunden und wie begleitest du da andere Menschen auch?
Ich habe ein Mentoring-Programm entwickelt, das heißt Hair Soul Lution, also Seele, weil ich sage, dass die Haare die Antennen der Seele sind. Ein Bad Hair Day ist das beste Beispiel dafür, das kennen wir alle. Wir sind, das heißt nicht nur, dass die Haare hängen, wir sind auch schlecht drauf. Wir sind müde, wir sind kaputt, wir sind irgendwie ein bisschen muckelig. Ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel für jeden, weil das kennt einfach jeder, dass die Haare nicht nur für Vitalität und Gesundheit stehen, sondern auch wirklich für unser mentales und körperliches Wohlbefinden. Und es geht in dem Mentoring-Programm eben auch darum, dass es selten nur um die Haare geht, wenn wir Haarausfall haben. Klar wird als erstes gecheckt, Blut. Hast du irgendeinen Mangel? Bist du krank? Das ist das Allerwichtigste, das sind so die Basics. Aber als nächstes müssen wir dann natürlich gucken, wie geht's deiner Seele? Was war denn eigentlich zuerst da, der Haarausfall oder der Stress? Oder kam erst der Stress und dann der Haarausfall? Ne?
Wie geht's denn deiner Seele?
Also meiner Seele geht's eigentlich richtig, richtig gut. Dieser Wandel von diesem Medienbusiness hin zur Mentorin, würde eher sagen Mentorin als Coachin. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach für mich, also auch das so im Inneren zu transformieren. Ich habe das zwar schon als Idee alles total so in mir, aber so richtig, du weißt ja, das hatten wir ja auch in der Ausbildung, dass ich ein bisschen damit hadere, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich mache da wirklich, ich gehe, aber ich mache Baby-Steps, ärgere mich manchmal über mich selber und denke so, ey, komm, Das kann auch schneller gehen. Aber mein Gott, es ist, wie es ist. Aber ich brenne für das Thema. Ich merke, dass mich das mega glücklich macht. Ich merke, dass da auch Wahnsinnsbedarf ist. Und ich, also wenn ich aus einer Masterclass zum Beispiel rauskomme, die ich live gebe, und die Mädels kommen und auch teilweise Männer und bedanken sich und ja, haben einfach ganz viel Wissen mitgenommen. Das macht mich so glücklich, ne? Also es macht mich total glücklich.
Und ich sehe auch, du bist bei den Emotion Days, du bist auf allen möglichen Panels. Also ich würde sagen, du bist schon gut dabei. Und
ja.
Kann mich auch daran erinnern, wie wir dein Programm in der Ausbildung entwickelt haben. Und
ich wollte es gerade sagen.
Das, ja, ich freue mich einfach, dass du da deins so gefunden hast. Und das ist wirklich ein Thema, wahrscheinlich mit dem sich, oder nicht wahrscheinlich, mit dem sich so viele identifizieren können und wo eben ein Leidensdruck ist. Und deine Geschichte hat mich so inspiriert, deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, weil es eben, ich glaube, dieses Sichtbarwerden und dann auch noch in deinem früheren Job und als Frau, ja, Sichtbarwerden von seelischen Schmerzen in Form von Haarausfall, das ist schon. Das ist, wie du gesagt hast, du könntest weinen, wenn du darüber sprichst, aber wahrscheinlich könntest du noch mehr weinen, nämlich vor Freude, wenn du jetzt siehst, hey, wo du jetzt bist und wie du das in die Hand genommen hast. Und das ist natürlich eine Reise gewesen, aber ich finde das so inspirierend und ich finde das so schön, dass du da jetzt so viele Menschen mit begleitest. Dankeschön.
Ja, ich danke dir. Ich würde gerne noch einmal kurz ergänzen, dass ich tatsächlich nicht darauf gekommen wäre, meine Coaching-Ausbildung am Ende mit dem Thema Haare zu verbinden. Und dafür bin ich dir wirklich ehrlich und von Herzen dankbar, dass wir das ausgearbeitet haben, weil es sich so rund, so stimmig und einfach perfekt für mich anfühlt. Und das ist einfach großartig. Danke.
Ich danke dir. Okay, wie springen wir jetzt zur nächsten Frau? Ich mach's einfach. Und zwar Deria. Hi, Deria.
Hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich auch, dich zu sehen. Total, Deria. Deine Kindheit war anders als die von vielen anderen. Wir sprechen ja oft auch im Coaching und überhaupt in der Persönlichkeitsentwicklung über Entwicklungstraumata, also das, was uns in unserer Kindheit geprägt hat. Und jeder hat da was. Manche müssen mehr kramen, andere weniger. Du musst wahrscheinlich gar nicht kramen, sondern du kannst direkt sagen, ey, das ist nicht gut gelaufen bei mir. Da habe ich mich einsam und alleine gefühlt. Erzähl doch mal kurz, wie war deine Kindheit?
Ja, ich überlege, wie ich das ganz kurz halte. Ja, meine Mutter, also meine Wurzeln sind türkischer Herkunft und meine Mutter war sehr, sehr jung mit mir schwanger und auch unverheiratet. Und das war damals ein bisschen schwierig, deswegen ja, haben sie eine Lösung gefunden und haben eine Pflegefamilie gefunden für mich. Und da kam ich dann mit 3 Monaten hin. Also ich war ein ganz, ganz kleines Baby, ganz jung. Und ja, wer sich mit dem Thema Vertrauen auskennt und wie Urvertrauen entsteht, der kann sich denken, dass das ja ein sehr schwieriges Thema für einen Menschen für immer sein wird und auch bleiben wird. Das Thema Vertrauen und Urvertrauen wird für immer ein Thema sein, einfach.
Mhm.
Ja. Und in dieser Pflegefamilie kam erschwerend dazu, dass ich natürlich nicht das einzige Kind war. Was heißt natürlich? Sondern da war ich ungefähr 10, wurden die ausgezeichnet mit dem großen und dem kleinen Bundesverdienstkreuz für die Arbeit der Pflege bei Kindern. Das heißt, wir waren immer so 10 bis 15 Kinder im Haus und die haben ja 3 eigene Kinder gehabt, dann nochmal 3, die sie aus dem Heim für lange Zeit genommen haben, mich und zusätzlich noch Tageskinder, die Tagesmutter und Bereitschaftspflegekinder. Das heißt, das sind die Kinder, die aus schwierigen Haushalten rausgenommen werden und bevor sie weiter dann in ein Heim unterkommen können, erstmal zu einer Pflege untergebracht werden. Ja, also das waren sehr viele Dinge, die ich als kleiner Mensch mitbekommen habe. Und ich glaube, daraus ist auch ein sehr besonderes Feingefühl für Bedürfnisse von Kindern entstanden.
Würdest du, oder anders, du bist, hast ja gerade gesagt, mit ein paar Monaten schon in die Pflegefamilie gekommen. Hast du wahrscheinlich, oder? Dich gefragt, warum bin ich hier irgendwann? Und gab es das Gefühl, auch mal in deinem Leben, meine Eltern haben mich nicht gewollt? Oder war da sofort dieses Verständnis da, was ja eigentlich auch unnatürlich wäre, weil das wäre eine Parentifizierung. Also wenn ich 5 bin, kann ich das nicht verstehen. Als erwachsene Frau ist es vielleicht anders. Wie war das? Wie war das für dich als Kleinkind? Wie war das für dich als Jugendliche? Also gab es da Unterschiede? Und hast du dieses Gefühl von Zurückweisung in dir gespürt?
Ja. Also das Besondere bei mir war, dass ich immer Kontakt zur Stammfamilie hatte. Das heißt, ich war bis zu meinem 3. Lebensjahr hat mich meine leibliche Mutter, meine Oma und mein Opa in der Pflegefamilie besucht, regelmäßig. Und ab dem 3. Lebensjahr durfte ich dann alle 2 Wochen zu ihnen nach Hause und für ein Wochenende. Und daher hatte ich auch diese Verbindung zu meiner Stammfamilie, also zu dem Teil, der hinterher auch dafür gesorgt hat, dass ich nicht ganz verloren war in dieser Welt. Also später dann in Therapiekonzepten angekommen, wurde mir erklärt, dank diesem Erlebnis ist es überhaupt möglich, noch ja damit zu arbeiten und auch zu heilen. Also dass es da auch ein Aufatmen irgendwann gibt. Genau, und als Kind, natürlich habe ich sehr früh gemerkt, dadurch, dass ich immer geswitcht bin zwischen der einen Familie und der anderen Familie, dass ich da nicht hingehöre und dass ich dahin gehöre. Und das war für mich ganz schlimm. Also bis zur Jugend kann ich sagen, jedes Wochenende, jeden Sonntag, wenn ich von meiner Pflegemutter da wieder abgeholt wurde, hing ich an einem Bein bei meiner Mutter, an einem Bein bei meiner Oma und wollte da nicht weg, weil ich wusste, ich gehöre hierhin. Ne? Und auch so viele Jahre wusste ich auch nicht, warum das so ist. Natürlich nicht als junger, also als kleines Kind. Wie willst du das einem Kind erklären? Und dann ist vieles schiefgelaufen, weil Pflegefamilien damals zu den 80er, Anfang 90er Jahre waren meiner Meinung nach nicht gut ausgebildet, um Kinder überhaupt kindgerecht begleiten zu können, um ihnen die Themen überhaupt erklären zu können, warum bist du jetzt als Kind, warum ist das so? Und da ist dann viel schief gelaufen. Also in meiner bei meiner Mutter ist viel passiert und ich habe mich immer geliebt gefühlt von meiner Mutter, weil, also ja, meine türkischen Wurzeln einfach, ne? Das war eine sehr emotionale Frau. Die hat mir immer gesagt, dass sie mich liebt. Aber ich konnte mit ihrer Liebe, also ich konnte sie gar nicht annehmen. Weil ich halt in diesem anderen Haushalt das gar nicht erfahren habe. Weil ich ja nur eins von vielen war. Und wie willst du so vielen Kindern vermitteln, dass du geliebt wirst? Also, und dann kam ich aber am Wochenende immer zu meiner Mama und da kam immer dieses ganze Liebesbashing, so richtig so, ne, dass sie sich geklammert hat und ich sie aber abgewiesen habe. Schon als kleines Kind immer so, das war mir schon immer zu viel. Aber ich wusste immer, dass sie mich über alles liebt und dass sie mich eigentlich für ihre Heilung auch gebraucht hätte. Sie ist gebrochen daran, ne? Ja, genau das.
Da ist so viel drin. Ja. Du hast gerade gesagt, okay, ich konnte diese Liebe eigentlich, dieses Liebesbashing nicht zulassen. Würdest du sagen, dass es der Grund war, weil du es in deiner Pflegefamilie gar nicht kanntest oder auch, weil deine Angst war, dass es ja auch gleich wieder vorbei ist? Also ich darf ja hier nicht bleiben.
Wahrscheinlich, ne? Das war wahrscheinlich etwas ganz Unbewusstes. Das war wahrscheinlich eine Mischung von beidem, ne? Jetzt als erwachsener Mensch würde ich sagen, ja, ist so gewesen. Aber als kleines Kind hat sich das eher so angefühlt wie fremd. Wieso? Kenne ich nicht. Weil ich will nicht sagen, dass bei meiner Pflegefamilie alles kalt war. Aber meine Pflegemutter hat sich damals in ihrem Tun, in ihrem eigentlich von Herzen ausgerichtetes Handeln komplett verloren. Die hatte keine Emotionen mehr. Also ich saß ganz viele Jahre als kleines Kind auf der, abends, wenn meine Eltern gedacht haben, meine Pflegeeltern, dass ich schlafe, saß ich auf der Treppe und habe meine Mutter im Wohnzimmer beobachtet und darauf gewartet, dass sie Emotionen hat. Weil sie nichts mehr zugelassen hat. Diese Frau war weder glücklich noch traurig, noch, also ich habe nach Emotionen gesucht als Kind. Ne? Viele Jahre. Ja.
Jetzt warst du da mit ganz vielen anderen Kindern und du hast es eben auch schon angesprochen, dass da wahrscheinlich oder dass da ganz viele Bedürfnisse aufeinander geprallt sind und auch ungestillte Bedürfnisse. Dass du dich alleine gefühlt hast mit deinen Bedürfnissen. Und hast du dann angefangen, die anderen Bedürfnisse auffangen zu wollen von den anderen? Oder hast du dich eher isoliert als Kind? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so, nee, ich war eher dann das Kind, welches ein übermäßiges Empathieempfinden für die notbedürftigen Kinder entwickelt hat. Weil ich gesehen habe, wie die Erziehungsmethoden waren. Ich war ja mittendrin bei der Familie und ich habe als Kind nicht verstanden, wie man, also meine Eltern waren sehr alt damals und die waren noch Erziehungsmethode. Ja, das Kind hat auf dem Töpfchen nicht gemacht und macht unmittelbar danach in die Windel und dann dementsprechende Erziehungsmethoden. Und das habe ich als Kind nicht verstanden. Und
was
habe
für eine Erziehungsmethode?
Ja, dass sie zum Beispiel dann auf den Popo bekommen haben, geschimpft wurde, bestraft wurde in Übermäßigkeit. Und das meine ich halt mit, damals waren diese Familien noch nicht gut betreut. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich habe auch hinterher die Auszeichnungen mit dem Deutschen Bundesverdienstkreuz nicht verstanden. Weil ich ja gesehen habe, dass diese ganze Arbeit vom Jugendamt damals auch gar nicht hinterfragt wurde. Gar nicht. Die waren einfach nur froh, dass es Familien gibt, die Kinder nehmen. Aber da wurde nicht hinter die Kulissen geguckt. Und da wurden Kinder nicht beiseite genommen und gefragt, wie geht es dir eigentlich? Alleine, separat, im Raum. Ne? Und deswegen, dadurch, dass ich mich so alleine gelassen gefühlt habe und von niemandem Antworten gekriegt habe, habe ich mir sehr früh versucht, die Welt selbst zu erschließen. Ja, und fair, unfair, dieses ganze Gefühl, das ist fair, das ist unfair, das ist nicht menschlich. Das war sehr, sehr früh dann aktiv in mir, ne? Und dadurch natürlich irgendwann bin ich, war ich schon mit 12 Jahren eigentlich Lebenscoach, Lebenscoach wirklich. Ne, weil dann ging es schon los, dass bei meiner Mutter viele Sachen waren, wo ich dann heimlich für sie da war, ne? Also es ist dann viel passiert bei meiner Mutter. Und die Pflegefamilie wusste nicht, wie sie mir das sagen soll, wie sie mir das erklären soll. Also wurde sehr früh schon gesagt, bei Verhalten, welches nicht erwünscht war, zum Beispiel, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, und deswegen hörst du nichts von deiner Mutter. Und deswegen wirst du nicht mehr angerufen. Und also bei jeglicher Kleinigkeit, die ich, was wirklich jedes normale Kind einfach macht. Ja, hast keine Lust abzutrocknen, hast keine Lust aufzuräumen und so weiter, wurde das ständig benutzt. Anstatt mir zu erklären, warum meldet sich meine Mutter nicht mehr? Wo ist sie eigentlich? Wie geht es ihr eigentlich? Wurde ich halt der totalen Not eigentlich ausgesetzt. In einem Haushalt, wo ich eigentlich geschützt und gesichert sein sollte.
Mhm. Ja. Welche oder anders, wie hat dich diese Sehnsucht eigentlich ja auch nach Schutz? Ich kann mir vorstellen, man wünscht sich eigentlich dann nur, hey, da muss doch irgendjemand sein, ein Ort, ein Mensch, wo ich in Sicherheit bin. Ja, dieses Urvertrauen, was bei dir nicht war. Du warst nicht in Sicherheit. Das hört man ja ganz klar raus. Es gab diesen Ort nicht. Es gab diesen Menschen auch nicht. Egal, auch bei deiner Mutter, wo Liebe war, du konntest da nicht bleiben. War nicht die Stabilität da. Bei deiner Pflegefamilie hast du Essen bekommen und ein Dach über dem Kopf. Aber emotional bist du da verkümmert. Es gab Bestrafungen, die es hätte nicht geben sollen. Es gab Scham, Schuldzuweisungen. Wie weit hat dich das bis heute geprägt in den Beziehungen, die du führst? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wie ist das für dich, eine Beziehung zu führen? Weil ich kann mir vorstellen, du bist von klein auf dich alleine gestellt und jetzt kommst du in eine, ich weiß ja, du bist ja auch verheiratet, kommst in eine Partnerschaft rein und auf einmal sagt jemand, ja, jetzt bin ich da für dich und du so, das kenne ich nicht. Das brauche ich das? Fragezeichen.
Boah, das ist ein guter Übergang. Ja, also man kann sich ja vorstellen, aufgrund der Geschichte, ich habe halt sehr früh mit Therapien begonnen, weil ich sehr früh gemerkt habe, ich habe ein immenses Problem. Und mit 19 in einem Therapiesetting anzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe viele Jahre Therapien gemacht und viele Diagnosen gesammelt. Und kurzum, ganz großes Thema waren zwischenmenschliche Beziehungen, die mich immer haben fühlen lassen, als würde ich zerbrechen. So, das hat sehr lange gedauert. Und so mit 30 ungefähr habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich heute seit 10 Jahren zusammen bin. Und es hätte damals keiner gedacht, denn eigentlich war ich einfach beziehungsunfähig. Es hätte niemand gedacht, dass ich jemals, also selbst ich, ja, jedes Jahr denke ich mir so, wow, das ist schon die Heilung pur, dass ich all diese Gefühle, die ich natürlich auch nach 10 Jahren immer noch habe und die ich auch behalten werde, dass ich so damit umgehen kann. Also,
und du bringst einfach,
ganz, ganz kurz, es ist einfach dieses, guck mal, jeder Mensch sollte sich lernen, abzugrenzen von dem Gegenüber. Ja, mein Mann ist ganz stark autonomiebedürftig und sobald er sagt, nein, das mag ich nicht, also das Gefühl von Ablehnung, Abweisung ist einfach permanent. Und da immer wieder hinzuschauen und immer wieder zu sagen, so, das darf er darf sich abgrenzen. Du, dieses innere Kind, welches sich immer wieder zurückgestoßen fühlt, ist da. Es ist da und ich lebe damit.
Oh, Deria, ja, wir kennen uns ja auch echt schon lange. Du warst in der ersten Ausbildungsrunde bei mir und du warst schon davor, ich weiß noch, in meinen Facebook-Live-Sessions und in den ersten Live-Treffen. Und du hast gerade etwas gesagt, was mich so eine Brücke schlagen lässt, jetzt zu etwas, was ich bei dir auch auf Instagram gesehen habe. Beziehung statt Erziehung. Und du begleitest Mütter jetzt eben genau auf diesem Weg, das, was du dir so gewünscht hast, dass du Müttern die Ressourcen dafür zur Verfügung stellst letztendlich mit Achtsamkeit, mit Coaching. Ich finde das so heilsam, weil eigentlich siehst du manchmal, ohne jetzt natürlich als Coach, sind wir immer losgelöst von unserer eigenen Geschichte, aber ist da schon auch der Wunsch, Mensch, wenn meine Mutter das gehabt hätte? Oder der Gedanke?
Meinst du, einen Coach zu haben?
Das, was du mit den Frauen jetzt machst, wie du Mütter begleitest, damit sie Ressourcen haben.
Also ich habe auch, glaube ich, einmal ein Video dazu gepostet, wo ich gesagt habe, lasst uns doch endlich mal wegkommen von diesem Aufopferungsmodus. Und hätten wir uns nicht alle für unsere Mütter und für unsere Omas, Großmütter, gewünscht, dass sie gelernt hätten, sich um sich kümmern zu dürfen. Das ist ein ganz großer Punkt, klar. Denn hätte meine Mutter das jemals gelernt, meine Oma oder sonst was, wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen. Das ist so.
Da ist so viel Heilung für so viele Generationen von Frauen. Wow.
Ja.
Da ist dein ganzes Herz drin, oder? Ich meine, das ist für mich so ein, ich muss selber gleich weinen, weil das ist wirklich, du hast dein Leben genommen, dein Schicksal und hast daraus etwas gemacht und ja, sagst, hey, hätten das unsere Omas, unsere Mütter gehabt, hätte das meine Pflegemutter gehabt, diese Kapazität für sich und auch auf sich zu schauen und zu fühlen und Raum einnehmen zu dürfen, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Und wie stelle ich mir das vor jetzt, wenn du Frauen begleitest, genau auf diesem Weg?
Ich stelle fest, wenn ich hier rede mit euch, bin ich ganz, ganz anders. Ich bin sehr direkt. Wenn man mich auf die Bühne stellen würde, würde ich eher klingen wie eine Politikerin, um wirklich Leute zu erreichen, ne? Weil das mein Herz brennt, ne? Aber im direkten Kontakt zu Müttern bin ich sehr sanft. Sehr sanft. Weil auf jeder Seite, auf jeder Mutterseite ist sehr viel Schuldgefühl und sehr viel Schwere im Herzen. Und sie sind sehr weit entfernt von dem Bewusstsein, dass sie diese Wahrnehmung über ihr Kind haben, weil ihr inneres Kind gespiegelt wird, verletzt ist. Und im Umgang damit, ja, versuche ich einfach sehr sanft, sehr milde zu empowern, dass sie mit sich in Kontakt kommen dürfen, dass sie ihr Kind dadurch so sehen, wie das Kind wirklich zur Welt gekommen ist. Es passiert ja ganz oft, ganz schnell dieses Bewertungsdenken, ne? Das Kind ist anstrengend, das Kind ist, ja, das Schauspieler hat seine Gefühle mit 2 Jahren. ne? Und da versuche ich einfach sanft hinzuweisen, sanft meine Hand zu reichen. Ja, aber es ist wirklich auch schwer, muss ich sagen. Es ist sehr schwer, weil viele auch wirklich mir ganz direkt sagen, ich möchte mich eigentlich gar nicht so damit befassen. Näher hinzugucken, das ist alles so anstrengend, Lehrer, das ist alles so schwer, wo soll ich denn da anfangen? Und da versuche ich zu begleiten und zu sagen, im Kleinen, jeden Tag, ein kleinen Minischritt. Ich sage viel, ich erkläre dir viel, aber es bedeutet nicht, dass du das viele machen musst. Ne? Ich nehme dich gerne an dir hin, an die Hand, bei einem Schritt nach dem anderen. Und so begleite ich, ja.
Und abschließend würde mich interessieren, was würdest du der kleinen Deria gerne sagen?
Es hat sich gelohnt, durchzuhalten.
Danke, ja. Deria.
Sehr gerne.
Okay. Mimi ist die dritte Frau hier im Bunde. Hallo Mimi.
Hallo Sarah, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dich hier zu sehen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich letztens mit einem lieben Kollegen hatte, nämlich dem Dominik vom 6-Minuten-Verlag-Tagebuch. Der hat zu mir, weil ich bei deren übrigens Achtsamkeitsbuch für Mütter mitgeschrieben habe, wie sich hier heute alles fügt. Und der hat zu mir gesagt, ja, meine Frau hatte ein Vorstellungsgespräch irgendwann mal vor längerer Zeit gehabt oder ein Gespräch mit dir. Und da hättest du gesagt, so ja, es ist ja auch im Coaching-Markt, das ist auch schwer, jemanden zu finden, mit dem man sich identifizieren kann. Und die Sarah, die ist jemand, mit der ich mich identifizieren kann. Und erstmal danke dafür. Also vielleicht stimmt auch gar nicht. Dann
doch. Und wie, das stimmt. Ja.
Und da sind wir beim Thema. Du, für alle, die dich jetzt gerade nicht sehen, sondern den Podcast hören, bist auch eine Person of Color in einer doch sehr, sag ich mal, weiß geprägten Mehrheitsgesellschaft. Und nimm uns doch mal kurz mit, wie das für dich war als Kind und überhaupt. Wann hast du gemerkt, auch irgendwie bin ich ein bisschen anders?
Also, ich bin ja in Bremen groß geworden und ich sag mal so, Bremen ist da nochmal ein bisschen anders als Berlin. In Berlin, ich weiß nicht, wie es in den 80ern war in Berlin, aber ich gehe davon aus, dass es hier schon ein bisschen bunter war als in Bremen. Und wie du schon sagtest, weiße Mehrheitsgesellschaft und ich bin auch weiß sozialisiert, das heißt, ich bin mit meiner Mutter groß geworden. Und übrigens gibt es auch Parallelen zu der Story von Marie, die mir gerade eingefallen ist. Ich hatte als Kind tatsächlich kreisrunden Haarausfall, auch stressbedingt. Aber da brauche ich jetzt nicht groß ausholen, dann wird der Podcast zu lang. Und meine Mutter, das jetzt kommt auf Darius Geschichte, war auch minderjährig und unverheiratet schwanger geworden. Genau, in den 80ern, 1982. Und das war natürlich auch ein bisschen ein Thema. Also im kleinen weißen Bremen von einem nicht-deutschen Mann als minderjährige Frau schwanger geworden. Genau, und dann ja, bin ich so wie alle Kinder irgendwann in den Kindergarten gekommen und da habe ich das, glaube ich, irgendwie noch nicht ganz geschnallt, dass ich anders bin. Ich erinnere mich aber an einen Moment, als es ein Klassenfoto gab. Ich hatte natürlich einen Spiegel, ist so nicht so, dass ich keine Spiegel hatte. Aber tatsächlich war mir das nie so richtig bewusst. Und es gab dann irgendwann ein Klassenfoto. Wahrscheinlich diese typischen, ne, eine Lehrerin steht links, eine rechts und dann so alle so in einer Reihe. Und ich hatte ein paar türkische Mitschüler, immerhin. In Bremen waren ja viele türkische GastarbeiterInnen und deswegen hatte ich da auch immer, lustigerweise auch schon immer so ein Draht, habe mich immer irgendwie so angezogen zu diesen türkischen Kindern. Und war gerne bei denen in den Familien, wenn ich dann mal mitessen durfte und mitspielen durfte und so. Das war so mal ein bisschen meins. Genau, dann gab es dieses Klassenfoto und ich dachte, also so ganz so aussehen wie Simone, Lukas, Lisa und wie sie nicht alle hießen, tue ich ja nicht. Aber habe mir da auch erstmal nichts, also da kam einfach erstmal nichts weiter, war ja ein Kind. Und dann wurde ich langsam auf der Straße mal angesprochen, unter anderem häufig auch von der türkischen Community, so, ach, bist du Türkin? Und ich dann war so, hä? Nein, ich bin Bremerin. Ich komme aus Bremen. So, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Genau, dann habe ich langsam gemerkt, irgendwas scheint ja anders mit mir zu sein. Aber das war erstmal dann jetzt auch nicht weder positiv noch negativ, einfach nur eine Feststellung. Genau.
Und gab es dann Momente, und wann gab es die, in denen du dich isoliert gefühlt hast, in denen dich das, okay, ich bin anders, aber das macht mir nichts, in denen das dann gekippt ist in eine Form von Isolation?
Jein, ich war tatsächlich nie richtig isoliert, aber ich erinnere mich auch an Situationen, dass ich mal ich glaube, es war in der 5. oder 6. Klasse, hatte ich zwei Mädels in der Klasse kennengelernt, zwei deutsche, weiße Mädels, die mich dann quasi in ihre Gang, wenn wir so eine Dreier-Gang mit aufgenommen haben. Und ich dann aber irgendwie immer das Gefühl hatte, so ganz drin bin ich nicht. Irgendwie waren die beiden miteinander und irgendwas kam dann und die Eltern haben auch manchmal so ein bisschen merkwürdig reagiert, wenn ich da war. Und das waren so kleine Anzeichen, ohne dass ich irgendwas. Also es ist halt einfach nur, das ist auch das Lustige als Kind. Man spürt ja manchmal einfach nur. Man spürt, dass Dinge anders sind, dass Blicke anders sind. Das sind so mini kleine Nuancen. Und ich zähle mich selber zur hochsensiblen Person. Und ich habe auf jeden Fall, wenn ich einen Raum betreten habe, habe ich immer irgendwas er spürt, aber konnte es nie in Worte fassen. Und auch diese ganzen Begrifflichkeiten, die ich jetzt vielleicht heute sagen kann, von BIPOC bis Safer Space bis, ich weiß nicht was, das Wort Community, das habe ich auch tatsächlich erst gelernt oder bin in dieses Thema erst eingetaucht, als ich nach Berlin gekommen bin. Das heißt somit, ich bin dann quasi auch noch frisch in dem Thema, somit 6 Jahre. Ich bin jetzt 6 Jahre in Berlin. Wenn du so willst, habe ich bis Ende 30, fast Ende 30, Mitte, Ende 30, auch gar keine Begrifflichkeiten gehabt und konnte das auch irgendwie gar nicht. Ich wusste, ich habe ganz viele kleine Situationen, wo ich gespürt habe, irgendwas ist jetzt gerade hier anders. Beispielsweise auch ganz interessant, in der 6. Klasse, glaube ich, war das, gab es so Elterngespräche, wo die Kinder denn später, auf welche Schule sie gehen, ob Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Und ich habe eine Hauptschulempfehlung bekommen. Meine Mutter war ehrgeizig. Sie hat gesagt, meine Tochter geht aufs Gymnasium. Bin ich dann auch gegangen. Und ich habe auch gedacht, so, wieso ich als Hauptschulempfehlung? Aber da habe ich, wie gesagt, alles noch gar nicht durchblickt, was da eventuell noch mit für Einflüsse hatte. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Isolation, ja, immer mal wieder, aber auch ganz subtil. Wenn ich dann mal nicht mitspielen durfte irgendwo oder wenn ich zu irgendeinem Übernachtungs-Pyjama-Abend bei KlassenkameradInnen nicht dabei sein konnte. Aber ich kann nicht sagen, die und die Eltern haben das so und so gemeint und ich bin deswegen nicht eingeladen worden. Das ist alles so ein bisschen schwammig.
Mhm. Ja. Ja, du hast es eben schon angesprochen, ne? Wenn Dinge nicht ausgesprochen werden, und ich glaube, wir kennen das alle, also jeder, der diesen Podcast hier hört, wird es kennen, dass wir ja alle in der Kindheit gespürt haben, ey, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas ist hier in der Schieflage, aber man hat halt nicht drüber gesprochen. Ja, ich glaube, wir alle kommen irgendwie auch aus der Generation, wo die Eltern nicht gesprochen haben, wo man nicht gesprochen hat. Und wo wir dann, also ich weiß auch noch, wenn ich irgendwie mal mitgekriegt habe, boah, die Nachbarn, da ist irgendwas passiert, da habe ich gedacht, boah, ey, was krass, was bei denen los ist. Und das, was bei uns los war, war eigentlich viel krasser. Es hat nur keiner drüber geredet.
Das kann ich auch hören.
Boah, die Armen, was ist denn da los?
Ja, genau.
So. Und und trotzdem, man spürt es halt ganz deutlich. Und wie ist es für dich heute? Da du sagst auch heute, es ist schwammig, weil es nicht ausgesprochen wurde. Aber erlaubst du dir das trotzdem für dich zu beanspruchen, ist ein blödes Wort, aber zu sagen, jetzt kommen wir mal zum Beispiel zu der Schulempfehlung, zu sagen, hey, ich hatte eigentlich super Noten und es war klar, eigentlich gehöre ich aufs Gymnasium und ich glaube oder ich bin der Überzeugung, dass die eigentlich nur gesagt haben, komm, sie geht auf die Hauptschule, weil sie, also aufgrund meines Aussehens.
Ja, jetzt nehme ich es mir raus und sage, also Gymnasium war dann am Ende übrigens, um es kurz zu machen, ich bin dann auch irgendwann freiwillig auf Realschule runtergegangen, also war es die goldene Mitte. Aber definitiv war ich nicht, also wurde ich untereingeschätzt. Also ich war keine Hauptschülerin. Also die Empfehlung hat auf jeden Fall irgendwas mit meinem Äußeren zu tun gehabt. Das kann ich jetzt sagen. Ja. Mhm. Tatsächlich. Ja.
Und wie hat dich das, also du hast gerade auch gesagt, Vorurteile, dann aber auch, ja, nicht so ganz dazu zu gehören. Klar, es gibt ja auch, ich meine, hey, als junge Mädchen, da können wir ja auch wirklich Hexen sein, oder? So, ja, du gehörst jetzt nicht dazu. Also nicht alles hat natürlich mit dem Hintergrund zu tun, aber du sagst schon, hey, das war eine Ebene, die mitgeschwungen ist und das muss auch keiner aussprechen, hey, du bist jetzt hier nicht eingeladen, sondern das, ne, dass ich spüre die Blicke der Eltern, ich spüre, dass da was ist. Wie hat sich das in deinem Leben manifestiert für dich? Würdest du sagen, dass wenn du heute Räume betrittst, immer noch mal so eine Doppelprüfung machst? Also stell mir das jetzt vor, du bewirbst dich auf einen Job. Ist da immer noch so die doppelte Buchprüfung? Ja, Selbstzweifel haben wir vielleicht schon, ja, bin ich jetzt gut genug für den Job und dann aber auch noch vielleicht auch vermehrte Selbstzweifel, weil du immer schon mehr kämpfen musstest, weil du gesehen hast, hey, die wollten mich auf die Hauptschule packen, einfach nur wegen meines Äußeren. Wenn wir zum Beispiel über Imposter sprechen, Selbstzweifel, ist es ja auch bewiesen, dass Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund oder die einfach anders sind, noch mehr damit zu kämpfen haben, weil sie immer schon auch mehr dafür tun mussten, um zu der Gruppe dazuzugehören. Wie ist das bei dir? Wie manifestiert sich das oder hat sich das in deinem Alltag auch als erwachsener Mensch manifestiert?
Das mit dem Bewerbungsgespräch ist ein super Beispiel. Tatsächlich, wenn ich dann irgendwie die Räume betrete, beispielsweise mit dem Bewerbungsgespräch jetzt, und dann durch die Flure laufe und schaue. Und wenn das tatsächlich alles weiße Menschen sind, dann kommt dieser Gedanke so, oh, eigentlich hasse ich hier dann doch irgendwie. Also da kommt sofort, also mein, mein Trigger ist sofort an, um es kurz zu machen. Der ist definitiv sofort an. Das Ding ist aber, weil ich glaube, ich habe auch so eine gesunde Neugierde und bin auch sehr verspielt. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, so ganz isoliert war ich nie, weil ich immer irgendwie mich überall reingesneakt habe. Ich bin einfach immer trotzdem irgendwo hingegangen, egal wie anders ich war. Und das hält mich auch nicht davon ab, auch in Räume zu gehen, wo 200 weiße Menschen sind. Ich gehe trotzdem. Und ich gehe auch bunt. Und so wie ich halt bin, wie ich mich kleide, wie ich einfach, ich gehe einfach. Aber natürlich die Stimme dahinter, also die da irgendwo so irgendwie hier so hinten im Hinterkopf, hinten rechts, die Stimme wird trotzdem angetriggert. Also die kommt dann und meldet sich dann. Aber ich laufe trotzdem weiter. Ich mache trotzdem weiter. Das ist halt, das ist das Interessante. Und ich glaube, ich würde für mich sagen, es ist gut, dass ich einfach weitergehe. Weil ich glaube auch, und das merke ich auch, je älter ich jetzt werde, dass die Stimme auch immer ein bisschen leiser wird. Vielleicht auch dem Umfeld Berlin geschuldet, weil es hier dann doch bunter ist. Aber ja, die Stimme wird leiser. Das ist ganz angenehm, dass sie leiser wird.
Das glaube ich. Und die Stimme auch, oder so die Stimme, die uns sagt, hey, du musst dich jetzt beweisen, um in diesem Raum zu sein. Du musst was dafür tun. Du musst die Leute überzeugen, dass du dazugehörst. Dabei ist es ja dein existenzielles Recht, dazu zu gehören. Du musst ja erstmal gar nichts beweisen. Wenn du dich auf einen Job bewirbst, musst du einfach nur beweisen, dass du den Job gut machen kannst. So, aber nicht, dass du als Mensch da reinpasst. Und das bringt mich direkt zum Thema, weil du schaffst nämlich jetzt Räume, in denen Menschen sich nicht beweisen müssen und in denen jeder kommen kann, wie er ist und wie sie ist.
Ja.
Ein Kriterium gibt es, sie müssen Coaches sein. Du hast einen Raum geschaffen, in dem Menschen, die für das Gleiche brennen, eine gewisse Ausbildung haben, alle willkommen sind und sich gegenseitig supporten, ohne beäugt zu werden, ohne was mitbringen zu müssen, von dem man profitieren kann, sondern du sagst ja dadurch, jeder ist gleichwertig und wir können alle voneinander profitieren. Wie bist du dahin gekommen? Ich glaube, das Ganze heißt Coach Club, das machst du auch schon seit ein paar Jahren.
Ja, ja.
Wie bist du dahin gekommen? Und wahrscheinlich ist doch auch deine Geschichte, der Wunsch nach diesen Räumen, auch ein Teil des Konzeptes gewesen, oder?
Genau so ist es. Ich habe irgendwie gedacht, ich war dann hier in Berlin und habe dann die erste Coaching-Ausbildung angefangen, dann hatte ich die bei dir. Und aber schon bei der ersten schon gedacht, so, boah, ich will Räume schaffen, wo es völlig egal ist, wie alt ich bin, welche Hautfarbe ich habe, welche Religion ich habe, whatever. Welche sexuelle Ausrichtung. Whatever. Ich habe einfach nur gedacht, ich will das einfach selber schaffen und ich mache das jetzt einfach, ich zieh's durch. Ich bin zwar neu in dieser Stadt, kenne gefühlt niemanden. Also wirklich, ich hatte eine Handvoll Leute, die ich hier kannte und habe dann einfach mal angefangen, so ein sogenanntes Meetup, habe ich das damals noch genannt, für Coaches, Therapeuten und Yogalehrer, also alle, die so ein bisschen in diesen Heilberufen drin sind. Ich habe einfach mal gedacht, gut, Facebook gibt's ja. Warum mache ich da nicht einfach ein Event und schau mal, wie viele Leute auf Zusagen oder Teilnehmen, war das, glaube ich, damals, klicken und guck mal, was da rumkommt. Und ja, dann bin ich einfach losmarschiert und dann war natürlich, wie es dann auch so ist in dieser großen Stadt, 20 Anmeldungen und dann kamen nur 2 und es war ein Auf und Ab und ich habe schon diverse Male gedacht, was machst du hier eigentlich und wozu? Und dann gibt es ja doch irgendwie so ein paar andere Räume, aber die waren dann auch entweder so oder so belegt. Und ich habe einfach so krass Bock, das alles zu mischen. Ich will nicht separieren. Ich ich weiß nicht, ob irgendwann mir das Universum mal eins um die Ohren haut und sagt, hättest du gern, so easy ist es nicht, wach mal wieder auf. Aber solange ich noch jetzt im Moment dran glaube und irgendwie auch das tatsächlich hinkriege, sieht man ja. Also wer mir vielleicht bei Instagram folgt oder den einen oder anderen Post von den Coach Clubs sieht, sieht auf jeden Fall Frauen von Anfang 20 bis Mitte, Ende 50, glaube ich, war die älteste. Auch Männer, queere Menschen und von schwarz bis weiß. Ich habe alles dabei. Asiatisch gelesene Menschen, arabisch gelesene Menschen, schwarz gelesene und weiß gelesene Menschen. Und ich halte daran fest, dass das geht. Weil am Ende, früher habe ich immer gedacht, je homogener eine Gruppe, also je mehr wir quasi übereinstimmen mit dem, was wir mitbringen, desto besser. Weil dann gibt es keine Reibungspunkte. Und das sehe ich mittlerweile ganz anders. Je heterogener und gemischter, desto mehr können wir uns alle irgendwie supporten und wir können alle voneinander lernen. Es ist völlig egal, welche Religion, welche Farbe, whatever. Und ich halte daran fest. Und wie gesagt, entweder knallt mir das Universum irgendwann einen von Latz und sagt, es schön wär's, aber ist so nicht. Aber ich habe irgendwie so eine krasse Vision, dass das geht. Und wie man sieht, auch wenn es noch im kleinen Rahmen ist, ich habe jetzt noch nicht die krasseste Teilnehmerinnenzahl gesprengt beim Coach Club, aber das wächst nach und nach. Und wir sind jetzt mittlerweile schon über 90 Coaches in meiner Gruppe. Und es wächst. Die Leute kommen, die Leute sind interessiert und die schauen. Und tatsächlich kriege ich dann auch gespiegelt, dass es auch mal schön ist, dass keine weiße Person so ein Meetup anleitet. Da fühlen sich wiederum andere gesehen. Dann sagen, cool, endlich mal eine BIPOC-Person, die das anleitet, die den Raum hält. Und am Ende, glaube ich, bin ich irgendwie dafür da. Also um es nochmal zurückzuführen von dem Pain, was ja der ursprüngliche Titel jetzt hier für diesen Podcast ist, genau der Pain, irgendwo immer in between zu sein, weder Deutsch noch das andere. Immer irgendwie in between zu sein, hat mich jetzt dazu gebracht, das alles irgendwie zusammenzupacken und quasi Brückenbauer, wenn ich für den Begriff manchmal ein bisschen, aber es passt eigentlich ganz gut. Ich bin irgendwie so ein bisschen Brückenbauerin. Ich schmeiß alle zusammen und denke mir so, geil. Das ist geil, dass wir bunt sind. Das ist geil, dass wir unterschiedlich sind und wir können alle voneinander lernen.
Ey, was soll ich dazu noch sagen? Was würdest du der kleinen Mimi mitgeben für eine Botschaft?
Boah. Ich würde ihr einfach sagen, dass sie gar nicht, also ich würde erstmal sagen, dass sie nicht falsch ist. Weil ich lange, ich weiß nicht wie viele Jahre, dachte, ich bin falsch. Weil ich ja nun irgendwie in between bin und irgendwie nirgendwo reinpasse. Dann ist das allererste sagen, du bist nicht falsch. Du bist genau so, wie du bist. Bist du richtig? Und du bist anders? Ja, aber das ist anders ist gut. Anders heißt nicht grundsätzlich falsch oder verkehrt oder einfach nur anders. Und das ist gut. Ich glaube, das wird das allererste, was ich ihr sagen würde. Und dann würde ich sagen, mach weiter so. Trau dich weiter. Geh raus. Mach einfach. Also das, was ich jetzt auch tue. Genau.
Ihr Lieben und auch vor allen Dingen liebe Hörerinnen, ich glaube, es wird ganz klar, warum ich diese drei Frauen ausgewählt habe, die eben aus ihrem Schicksal ein Leben gemacht haben. Und ich packe natürlich die Links zu euch in die Shownotes, falls Menschen sagen, hey, ich will in den Coach Club oder ich will mit Deria arbeiten oder ich will mit Marie arbeiten, dann schaut einfach in die Shownotes rein. Und auch so denke ich, oder ich bin der festen Überzeugung, dass das so eine inspirierende Folge war und ihr durch eure Geschichten allein so viele Menschen auch berührt habt. Und wie gesagt, wir hören oft, was ja auch so in unserer Szene immer ist, ja, es passiert alles für dich, aber das ist halt nicht so einfach, wenn es gerade echt scheiße läuft, zu sagen, ja, es passiert alles für mich. Aber zu sagen, hey, ich habe da was zu sehen, zu hören, wie ihr da was draus gemacht habt, aus wirklich auch schweren Momenten, Ist eine Rieseninspiration. Ich bin total dankbar auch, dass ich euch in der Ausbildung begleiten durfte und dass so tolle Menschen mit mir arbeiten. Das ist immer auch das größte Kompliment für mich, dass da so tolle Menschen wie ihr zusammenkommt und dann das so nach außen tragt. Danke, danke, danke für eure Zeit. Wir wollten die Folge viel kürzer machen. Jetzt ist sie viel länger geworden, aber wo soll man da Stopp machen? Ihr Lieben, danke, dass ihr hier wart. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Marie, Deria, Mimi und ich wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.